Spionagegeschichten. Vermutlich kennen Sie auch 007, den Spion Ihrer Majestät, James Bond, der seine Martinis geschüttelt und nicht gerührt am liebsten trinkt. Elegant gekleidet ist er immer. Er rettet jedes Mal in jeder Serie mindestens die Welt, fährt die tollsten Autos und die schönsten Frauen stehen auf ihn. Liebesgrüße aus Moskau, Goldfinger. Man lebt nur zweimal, ein Quantum Trost, Skyfall oder Spectre, um nur ein paar der Filmtitel zu nennen. Seit 1962 spioniert Bond bereits. Und der neueste Film kommt nächstes Jahr, der 25. Ich stehe ehrlich gesagt auf Verfolgungsjagden, auf die coolen Sprüche und weiß immer genau, es wird gut ausgehen. Ich könnte Ihnen noch weiter erzählen, aber ich höre auf, von Bond zu schwärmen. Denn in unserem Predigtext haben wir es ja auch mit einer Spionagegeschichte zu tun, allerdings nicht auf dem Niveau von 007. Josua schickt seine Spione nach Jericho, dem Tor zum verheißenen Land für die Israeliten. Aber dieses Tor scheint für sie absolut unüberwindlich zu sein, weil Jericho von riesigen Mauern umgeben war, geschützt war. Und so bekommen die Spione den Auftrag, Jericho und diese Gegend auszuspionieren. In Jericho angekommen, beginnen sie sofort mit ihrer Spionagetätigkeit und gehen in ein Privatbordell bei der Hure Rahab. Die Frage ist natürlich, was genau wollten die beiden da spionieren? Überlegen Sie sich das genau. Ich weiß es nicht, das steht nicht im Text. Auf alle Fälle, Jerichos Spionageabwehr funktioniert hervorragend. Daher wusste der König ziemlich schnell, dass feindliche Spione in der Stadt waren. Agenten der Spionageabwehr kommen in Rahabs Etablissement und fragen, wo sind diese beiden Männer? Sie müssen sofort ausgeliefert werden. Und jetzt macht Rahab etwas sehr Ungewöhnliches. Anstatt die beiden Spione brav auszuliefern, versteckt sie diese auf dem Dach. Und zu diesen beiden Agenten sagt sie, ja, hier waren zwei Fremde, kommen hier öfters welche vorbei, aber ich wusste nicht, woher sie kamen, aber jetzt sind sie schon wieder weg. Mir haben sie nicht gesagt, wohin sie wollten. Verliert keine Zeit, jagt ihnen nach. Und die beiden Agenten glaubten Rahab und suchten die beiden feindlichen Spione dann außerhalb der Stadt. Sie haben das gehört, Rahab redet dann mit den beiden feindlichen israelischen Spionen und dabei bekennt Rahab überraschenderweise ihren Glauben an den Gott Israels, obwohl sie nicht zu diesem Volk gehörte. Und sie fordert von den beiden, dass sie und ihre Familie verschont würde, wenn Israel Jericho einnehmen sollte. Die beiden Männer sichern ihr auch Schutz zu, obwohl sie das gar nicht durften. Das war eine glatte Kompetenzüberschreitung. Und weil Rahabs Haus so direkt an der Stadtmauer war, ließ sie die beiden an einem roten Seil an der Stadtmauer runter und empfahl ihnen, geht nicht gleich wieder Richtung Jordan, wo ihr herkommt, sondern geht in die entgegengesetzte Richtung und wartet eine Zeit und dann geht erst heim. Und sie vereinbarten, dass Rahab beim Überfall der Israeliten auf Jericho dann dieses rote Seil einfach aus ihrem Fenster raushängen lassen soll, damit die Israeliten wissen, aha, hier wohnt Rahab, hier dürfen wir nichts tun. Und dann verschwinden die beiden Spionen, das war schon. Als sie dann zu ihrem Auftraggeber, zu Josua zurückkommen, erzählen sie ihm alles und meinen, alle wie Rahab glauben, dass wir sofort gewinnen werden. Ich frage sie, was sind das denn für Spione? Keine Verfolgungsjagd, eine hübsche Frau, okay, keine Explosion. Sie spionieren definitiv überhaupt nichts aus, außer diesem Etablissement bei Rahab, sonst nichts. Aber sie haben eins erfahren auf ihrer Tour, nicht alle Kanaaniter sind Heiden und beten fremde Götter an. Und nicht alle Kanaaniter sind Feinde, es gibt auch andere. Soweit die Geschichte nacherzählt, diese Spionagegeschichte. Rahab, diese Frau, die uns hier vorgestellt wird, ist eine Frau, die in kein Schema passt. Rahab bekannte sich zum Gott Israels und gehörte doch zu den Kanaanitern, das passt nicht. Rahab kam aus Jericho und arbeitet mit den Feinden zusammen, das passt nicht. Rahab war eine Sexarbeiterin und wird im Neuen Testament als Vorbild für unseren Glauben dargestellt. Das passt doch nicht. Wissen Sie, im Neuen Testament ist diese Rahab tatsächlich eine der vier Frauen, die in Jesu Stammbaum erwähnt werden, neben Tamar, Ruth und Bathseba. Und sie ist Vorbild für unseren Glauben. In Hebräer 11, Vers 31 heißt es, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Die Prostituierte vom Stadtrand wird zum Vorbild für die Glaubenden aller Zeiten. Ja, was ist das denn? Und dann auch noch im Jakobusbrief, Kapitel 2, da wird sie neben Abraham als jemand genannt, der durch Werke vor Gott gerecht wird. Rahab, dieses Wort bedeutet weit, breit, offen. Das trifft auf beides zu, auf ihren Beruf und auf ihre Haltung den Israeliten gegenüber. Wir erfahren von Rahab, dass sie Sexarbeiterin war. Luther übersetzt Hure. Den Rabbinen gefiel das nicht so gut. Die haben gesagt, ach, das war eine Gastwirtin. Und in der Bibel, in gerechter Sprache, die ja ziemlich neu ist, da ist Rahab eine ungebundene Frau. Eine ungebundene Frau. Aber das Wort, das hier im Hebräischen steht, das heißt tatsächlich, wie Luther das übersetzt hat, richtigerweise Hure, Prostituierte. Ich denke, solche sprachlichen Anpassungen macht man immer dann, wenn irgendwas nicht so ganz passt, wenn irgendwas anstößig erscheint oder nicht den eigenen Vorstellungen entspricht von einer Glaubensheldin. Das war wohl der Fall bei Rahab, denn so wie sie den Lebenshalt sich verdiente, das war moralisch nicht einwandfrei. Das Ungewöhnlichste aber in meinen Augen war, dass Rahab sich in unserem Text zum Gott Israels bekennt. Gott ist im Himmel, wir sind auf Erden, ein Schrecken ist über uns gefallen. Wir haben gehört, was ihr alles gemacht habt, diese ganzen Verse aus Josua 2, 9 bis 11. Und das Spannende ist, in diesem Bekenntnis sagt Rahab das Gleiche, was Mose schon mal gesagt hat in 2. Mose 15, als er gerade durchs Schilfmeer raus war. Und dieser Schrecken, der über die Leute fällt, von dem ist auch schon die Rede in 2. Mose. Da heißt es, der Schrecken ist über die Ägypter gefallen und dann sind die alle ertrunken im Schilfmeer. Offensichtlich gibt es sowas wie einen Schrecken Gottes, dass die Leute wie erstarrt sind, wie gelähmt sind und nichts mehr machen können, handlungsunfähig werden, Schrecken Jahwes. Und davon ist hier die Rede und das hatten die Leute auch in Jericho gehört. Geradezu ein prophetisches Wort, was Rahab hier sagt. Ich habe mich gefragt, wie kann Rahab sowas sagen? Wie kommt die dazu? Woher weiß die Frau das? Wie hatte sie zum Glauben an den Gott Israels gefunden? Sie gehörte nicht zum Volk. Sie hat keinen einzigen Gottesdienst besucht. Sie hatte keine Schriftrollen, keine Tora. Sie hatte keine jüdischen Freunde und keinen Spur-8-Kurs. Nichts. Woher wusste die Frau was? Woher wusste die Frau das, was hier steht? Ich denke vielleicht beim Wasserholen, am Stadtbrunnen, sind andere gewesen. Oh, hast du gehört, da kommt so ein Volk, die machen schwerer Batz, da haben alle Angst, die haben diese beiden Könige Sihon und Og besiegt, da sind da so starke Männer gewesen. Wie kann das denn nur sein? Oder vielleicht war ein Verehrer bei ihr, der wusste was von diesem Jahwe. Und sie hat zugehört, die Frau. Die war offen. Die hat sich ihr eigenes Urteil gebildet. Und dann hat sie geglaubt an diesen Gott Israels, an Jahwe, weil Gott ihr das Herz geöffnet hat. Ja, ich weiß, das steht nicht im Text, aber ich meine, das war so. Gott hat ihr einfach die Augen geöffnet für seine Wirklichkeit, das Herz geöffnet. Und im Neuen Testament lesen wir auch davon, dass wir Menschen Gott erkennen können, sein unsichtbares Wesen erkennen können, aus der Schöpfung, aus Geschichten. Und das war bei Rahab so. Und offensichtlich hat er dieser Frau tatsächlich auch so etwas wie eine prophetische Weitsicht geschenkt. Denn sie war sich ihrer Sache unglaublich sicher, unglaublich sicher. Ich habe überlegt, wenn Gott dieser Sexarbeiterin aus Jericho vor einigen tausend Jahren die Augen geöffnet hat, die zum Glauben gerufen hat, dann macht er es doch heute noch genauso. Er macht es noch genauso. Und zwar auch bei Menschen, vielleicht von denen wir das gar nicht erwarten würden. Wissen Sie, mir macht es viel Mut, nicht in diesen Abgesang auf die christliche Kirche, da werden immer weniger, da wird immer alles schlimmer, einzustimmen, sondern wirklich damit zu rechnen, dass Gott in Menschen auch heute immer wieder Glauben weckt, Augen öffnet, Herzen öffnet. Und dann macht es Mut, doch den eigenen Glauben anderen mitzuteilen, davon zu reden und einzuladen. Wissen Sie, ich denke, wir dürfen auch nicht aussortieren und urteilen, wer wohl eher zu Gott passen würde und weniger gut, sondern lassen Sie uns offen sein und glauben, dass Gott genauso heute wie früher seine Leute sucht und zum Glauben ruft. Denn in Christus sind ja alle Menschen erwählt zum Glauben. Und noch was lerne ich von Rahab in dieser Szene. Rahab hat verstanden, die hat die Zeichen der Zeit erkannt, die hat gemerkt, da kommt ein Volk, da kommt eine Macht, wo ich darauf achten musste, darf ich nicht einfach ignorieren. Die hat die Zeichen der Zeit erkannt und konsequent gehandelt. Ich habe mich gefragt, was sind denn die Zeichen unserer Zeit heute? Populismus, einfache Antworten auf wahnsinnig komplexe Fragen, so auseinanderdriftende gesellschaftliche Gruppen, zunehmender Nationalismus, Verrohung im öffentlichen Diskurs, Migration, Sie kennen diese ganzen Themen. Das sind unsere Themen heute. Wie stellen wir uns als Christen in diesen Fragen auf? Ignorieren wir die? Oder erkennen wir auch die Zeichen der Zeit und suchen nach Antworten im Glauben und aus Hoffnung für diese Welt und aus Liebe zu Gottes Welt? Rahabs Glaube war einzigartig. Er hat sie gerettet, im wahrsten Sinne des Wortes. Glaube an Gott, genauer Glaube an Jesus Christus, rettet. Bei Rahab war es diese Rettung von der Vernichtung der Stadt. Bei uns ist es die Rettung vor der Vernichtung unseres Lebens durch den ewigen Tod. Rettung. Sie hängt dieses rote Seil aus ihrem Fenster. Das erinnert an die Geschichte vor dem Auszug Israels aus Ägypten. Da wurden die Türpfosten rot angepinselt. Sie wissen das vielleicht, wenn Sie die Geschichte kennen. Und so sind damals die Israeliten verschont worden und so soll jetzt Rahab verschont werden. Rot, die Farbe der Rettung. Hallo? Ja. Kleiner Merker. Für uns rettet natürlich der Glaube an Jesus Christus. Uns rettet kein roter Schlips, kein rotes Seil, sondern dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist. Glaube hat auch heute diese rettende Wirkung wie bei Rahab. Und dieser Glaube hat Rahab auch verändert. Sie hat nicht mehr länger auf ihre Vergangenheit gesetzt, mit der sie wahrscheinlich ihre ganze Familie ernährt hat in ihrem Etablissement, sondern sie hat nach vorne geschaut. Ihr Leben ist verändert worden. Sie lebte nach der Rettung bei den Israeliten. Und rabbinische Ausleger, die übertreiben immer so ein bisschen, die haben gesagt, das war dann mal die Ehefrau von Josua. Also das war dann wirklich eine Karriere. Der Glaube an Gott verändert. Und das gilt nicht nur damals, das gilt auch heute für Sie. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird nicht länger mehr von seiner Vergangenheit nur bestimmt. Da öffnet sich Zukunft. Da kann ein neues Leben in Freiheit, Hoffnung und Liebe möglich werden. Mein zweiter Gedankengang. Rahab eine Geschichte, die in kein Schema passt. Rahab eine Geschichte, die in kein Schema passt. Ich stelle Ihnen nochmal das Bild vor, das große Bild. Die Zeichen stehen auf Krieg. Darum werden ja diese beiden Spione losgeschickt und treffen auf Rahab. Das Volk Israel hier im Ostjordanland, hier ist Jericho Westjordanland. Und dieses Land im Westen sollte eingenommen werden. Und Sie müssen wissen, für Landnahme, für Eroberung, mit anderen Worten, gab es feste Regeln. In 5. Mose 20 etwa heißt es, aber in den Städten dieser Völker hier, die dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern sollst an ihnen den Bann vollstrecken, damit sie euch nicht lehren, all die Gräuel zu tun, die sie im Dienst ihrer Götzen treiben. Sie wissen, was das heißt. Hier wird ganz klar beschrieben, in dem Land, das Gott seinem Volk gibt, soll nichts und niemand das Volk zum Abfall von Gott führen. Und deshalb Genozid. Daher soll der Bann vollzogen werden. Bann, das heißt wirklich Auslöschung alles Fremden. Und genau das wird im Buch Josua erzählt. In Jericho wird nach der Eroberung alles getötet, was dort lebt. Mensch und Vieh. Können Sie nachlesen, Josua 6. Und diese Bannlogik, diese Abgrenzung, diese Vernichtung alles Fremden, wird in unserer Rahab-Geschichte radikal unterbrochen. Die Geschichte der Rahab ist eine Gegengeschichte zu dieser messerscharfen Logik der Abgrenzung und der Gewalt. Unsere Rahab-Geschichte beginnt in Schittim. Von dort werden die Spione losgeschickt, so heißt es in Vers 1. Und mit dieser Ortsangabe Schittim werden die Leser und Leserinnen an andere Geschichten erinnert, die mit diesem Ort verbunden sind. Da heißt es im 4. Mose 25, und Israel lagerte in Schittim, da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Fremde Frauen haben die Israeliten dort in Schittim zu dem Götzen Baal Peor verführt. Das war eine schlimme Sache, ganz klar, traumatisch für die Israeliten. Schittim stand deshalb für einen Ort strikter Abgrenzung gegenüber den Kanaanitern. Die Rahab-Geschichte, die wir gehört haben, die verbindet nun Schittim mit der Rahab, einer Hure, die mit großer Überzeugung an Jahwe glaubt. Und wenn sie zu etwas verführen kann, dann doch zur Treue gegenüber Jahwe, zum Bekenntnis zu diesem einen Gott und zum gerechten Handeln. Die Rahab-Geschichte, nochmal, ist eine Gegengeschichte. Die Frage, wie mit Nicht-Israeliten umgegangen wird, die ist im ganzen Alten Testament ein heißes Eisen, ein großes Thema. Da wird auf der einen Seite immer ganz scharfe Abgrenzung gefordert, wie hier in Josua auch, etwa auch von Esra und Nehemia. Keine Vermischung, keine Verbindung, sondern sich abgrenzen von den anderen. Aber unsere Rahab-Geschichte hält diesen Rigorismus, ja diesen Fundamentalismus, die hält dagegen, die sagt no, nein. Sie bleibt nicht im Allgemeinen, im Generellen, im Grundsätzlichen, wir hier, die anderen, die Bösen dort, sondern sie erzählt ja eine konkrete Geschichte, nimmt eine wirkliche Person in den Blick und sagt uns, den Lesern damit, schaut euch diese Frau Rahab an. Sie ist anders, sie handelt anders, als euer Schwarz-Weiß-Denken es zulässt. Sie glaubt an Jahwe, obwohl sie keine Israelitin ist. Sie hilft uns, obwohl sie eine Fremde ist. Und wenn schon eine solche Frau sich so verhält, dann gibt es doch bestimmt noch viele andere unter den Kanaanitern, die eher ähnlich sind, die nicht gefährlich für uns sind, von denen wir vielleicht lernen können. Obwohl diese Rahab-Geschichte alt ist, fremd auf mich wirkt, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, merke ich doch, dass sie auch zeitgemäß ist. Ich meine zu beobachten, wie auch in den Debatten unserer Tage die Position immer grundsätzlicher, rigoroser, fundamentalistischer werden. Wenn es um Migration geht, wenn es ums Klima geht, wenn es um Ernährung geht, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, abweichende Meinungen werden nicht mehr zugelassen. Die eigene Meinung ist immer die moralisch überlegene. Das, was ich sage, ist richtig. Ich bin moralisch richtig. Da brauche ich mich nicht mehr mit den anderen auseinanderzusetzen. Aber liebe Gemeinde, wir brauchen auch Gegengeschichten. Gegengeschichten, die zeigen, das Heil liegt nicht im Fundamentalismus, nicht im Rigorismus, sondern im Wahrnehmen der Wirklichkeit, die immer anders ist als die in meinem Kopf. Es geht nicht so sehr im Grundsätzlichen zu bleiben, sondern ins Konkrete, ins eigene Leben zu schauen und behutsam mit Worten und Urteilen umzugehen. Rahab hat mit ihrem Verhalten dieses Schwarz-Weiß-Denken durchbrochen. Und diese Logik der Ausgrenzung und des Identitätsdenkens weggewischt. Und sie hat es einfach getan. Dem Fremden geholfen, sie fand das für richtig. Sie hat weder den König noch sonst wen um Erlaubnis gefragt, sondern einfach gehandelt und diesen Spionen geholfen. Und so wird dieser Ort, dieses Privatbordell von Jericho, zu einem Ort des Glaubens, an dem Glauben bekannt wurde und Solidarität geübt wurde. Ich finde, diese Rahab-Geschichte zeigt, jeder und jede von uns spielt ihre Rolle in Gottes Geschichte. Darum ist der Satz, was kann ich denn als Einzelner schon tun? Was kann ich als Einzelner schon tun? Das ist eigentlich ein sehr kleingläubiger Satz. Du kannst Entscheidendes tun. Im Glauben kannst du deine Gegengeschichte schreiben. Indem du deinen Glauben an Gott bekennst, indem du Gott vertraust und das Gerechte tust, wie Rahab. In deiner Gegengeschichte haben dann klare Überzeugungen, natürlich vernünftige Begründungen, natürlich konsequentes Handeln seinen Platz. Aber bitte keine Fundamentalismen, kein Schwarz-Weiß-Denken, keine einfachen Antworten und vor allen Dingen keine moralische Überlegenheit und Überheblichkeit. Wie Rahab bist du wichtig. Wie Rahab bist du eine dieser unscheinbaren Helden, Heldinnen der Geschichte, die die gesamte Welt verändern können und ohne die unsere Welt anders aussähe. Deshalb, wie Rahab tritt allen Fundamentalismen kritisch entgegen, mäßige, wenn Leute zu extrem werden, mach den Mund auf und halt dagegen, wenn Böses über andere verbreitet wird, andere generell verdächtigt werden, einfache Lösungen propagiert werden. Wie Rahab, tritt bitte ein für die, die verfolgt werden, die sich selbst nicht helfen können, die Schutz brauchen. Ich bin der festen Überzeugung, als Christen dürfen wir nicht schweigen, wenn, wie in letzter Woche in Berlin geschehen, jüdische Mitbürger bespuckt werden oder beschimpft werden, nur deshalb, weil sie jüdischen Glaubens sind. Wir dürfen nicht zuschauen, wenn alle Migranten generalverdächtigt werden, wie nach dem schrecklichen Mord im Frankfurter Hauptbahnhof. Das kann nicht sein. Wir dürfen nicht schweigen. Wir dürfen auch nicht schweigen, wenn andere Christen verfolgt werden oder abgeschoben werden sollen. Verstehen Sie, das ist die Botschaft auch von unserem Text. Auf dich kommt es an. Wie Rahab hast du Anteil an Gottes Geschichte mit dieser Welt. Darum schreib deine Gegengeschichte, indem du deinen Glauben bekennst, indem du Gott vertraust und das Gerechte tust. Amen.